Intelligenztests. Das ist ein Thema, was mir in der LRS und Dyskalkulietherapie immer wieder unterkommt. Und auch die Frage, muss das sein oder werden Kinder dadurch unsinnig und unnötig in Schubladen gesteckt? Brauche ich als Lerntherapeut, brauche ich als Lehrer eigentlich das Ergebnis eines Intelligenztests oder brauche ich es nicht? Und dazu mache ich jetzt einfach mal eine Podcast-Folge und erzähle euch da einfach mal meine Sicht der Dinge zu und freue mich natürlich, wenn einer von euch seine Sicht der Dinge in den Kommentaren hinterher mit uns teilen mag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von LegaTalk. Deinem Podcast rund um Legasthenie und Dyskalkulie. Mein Name ist Petra Rodenberg und ich bin integrative Lerntherapeutin und ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach. Und bevor ich heute loslege, möchte ich erstmal ein dickes Dankeschön loswerden. Ein wirklich dickes Dankeschön an die Hörer dieses Podcasts. Wir haben mittlerweile 60.000 Downloads. Der Podcast erscheint ja nur 14-tägig und er ist noch keine 2 Jahre am Start. Und das freut mich wirklich ganz riesig. Wir tauchen auch immer wieder in den Apple Charts auf. Auch das freut mich. Also dafür erstmal ein ganz, ganz riesiges Dankeschön. Und falls dir die heutige Folge gefällt, freue ich mich natürlich auch, wenn du uns auf Apple Podcast eine 5-Sterne-Bewertung dalässt, weil es hilft uns einfach weiter gefunden zu werden, weiter in den Charts zu sein. Und für viele andere ist ja der Inhalt dieses Podcasts sicherlich auch sehr interessant. Genau, so und jetzt legen wir mal los. Ich habe mir hier einiges vorbereitet für euch zum Thema Intelligenz. Wo kommt denn das Wort eigentlich her? Was bedeutet Intelligenz? Es kommt tatsächlich aus dem Lateinischen von intelligere, erkennen, einsehen, verstehen. Intelligenz, ich habe hier mal eine schöne Definition mitgebracht. Intelligenz ist die Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen, abstrakt zu denken, zu planen, schnell zu lernen, sich an neue Situationen anzupassen und auch aus Erfahrungen zu lernen, das heißt zu reflektieren. Sie umfasst verschiedene kognitive Fähigkeiten wie logisches Denken, Sprachverständnis, Problemlösefähigkeiten und natürlich das Verstehen komplexer Ideen. Für die schöne Definition danke ich jetzt ChatGPT. Genau, aber Intelligenz kann man auch unterscheiden. Wir haben einmal die sogenannte fluide Intelligenz, umfasst grundlegende Prozesse des Denkens und ist relativ unabhängig von dem, was wir lernen, was wir erfahren, wie wir aufwachsen. Wird angenommen, dass sie aus unseren Genen irgendwo ein bisschen determiniert ist, das heißt, sie ist genetisch bedingt. Und dann gibt es die kristalline Intelligenz, sie umfasst die Fähigkeit, erworbenes Wissen anzuwenden. Und schon alleine diesen Satz finde ich super cool. Also erworbenes Wissen anwenden. Denn Wissen brauchen wir heute nicht nur erwerben, wir haben es jederzeit im Handy eigentlich dabei. Wissen ist heute für ganz viele Menschen überall zugänglich. Aber Wissen anwenden, das ist ein Riesenthema. Und das ist auch ein Thema, was oft beim Lernen und in der Schule große Probleme macht. Ne? Und in der LRS haben wir es ganz oft sogar, wir kennen Rechtschreibregeln, wir wissen die Rechtschreibregeln, aber das Anwenden der Rechtschreibregeln ist schwierig, fällt schwierig. Und die kristalline Intelligenz ist auch überwiegend kulturabhängig. Das heißt, wenn ich in einem Milieu aufwachse, wo ich völlig andere Erfahrungen mache, sei es nun eine asiatische Gesellschaft, sei es eine muslimische Gesellschaft, sei es eine Stammesgesellschaft, wenn ich irgendwo noch vielleicht am Amazonasgebiet lebe oder sei es unsere westliche Kultur, Kinder wachsen anders auf, Kinder machen andere Erfahrungen, wir Erwachsenen entwickeln uns anders. Das heißt, diese Intelligenz ist immer auch ein bisschen der Umgebung geschuldet und den Erfahrungen, die wir machen. Problemlösefähigkeit haben ja auch schon die Primaten. Es gibt ja ein schönes Beispiel dazu, da hat man einen, das ist glaube ich, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es ein Schimpanse oder ein Gorilla ist, aber auf jeden Fall ist er in einem Raum und eine Banane oder mehrere Bananen sind da. Sie sind so, dass er sie eigentlich nicht erreichen kann, aber es gibt auch unterschiedliche Kisten und letztendlich gelingt es ihm, die Kisten so zu stapeln, dass er die Bananen erreichen kann. Also das Problem war, die Bananen sind so hoch, ich komme nicht dran. Die Problemlösefähigkeit war, ich kann Kisten stapeln, dann komme ich an die Bananen. Um das mal jetzt ganz, ganz banal runterzubrechen. Das heißt, das nennt sich Problemlösefähigkeit und das ist also total wichtig. Wir haben so oft sind wir Probleme, also nicht nur wissenschaftlichen Problemen, auch Alltagsproblemen. Und diese Fähigkeit, solche Probleme zu lösen, ist intelligent. Aber diese beiden Faktoren, fluide Intelligenz und kristalline Intelligenz, die können sich auch ein bisschen unterscheiden in ihrer Entwicklung. Während die fluide Intelligenz, die genetisch bedingt ist, sich im Laufe der ersten 25 Jahre unseres Lebens konstant entwickelt und dann irgendwann mal einknickt, ist es so, dass die kristalline Intelligenz auch weiterhin steigen kann, beziehungsweise auch konstant bleibt. Das hängt damit zusammen, wie viele neue Erfahrungen wir machen, ob wir weiterlernen, ob wir sagen, wir sind jetzt fertig und wollen nichts Neues mehr lernen. Das heißt, das können wir durchaus beeinflussen. Jetzt ist aber die große Frage, wie messe ich denn sowas? Bei einem Schimpansen kann ich noch vielleicht sagen, naja, wie schnell stapelt der seine Kisten? Aber wir haben ja ein viel, viel größeres Repertoire, Gott sei Dank. Aber wie kann ich das messen? Wenn ich jetzt auf die Rechtschreibung gucke, dann kann ich die Rechtschreibfehler messen. Wenn ich beim Rechnen gucke, dann kann ich Rechenfehler messen und kann das vergleichbar machen zu einem Durchschnitt, an dem ich einen Test durchgeführt habe. Und wie ist das bei der Intelligenz? Also es gibt ja nicht so und so viel Intelligenzkörnchen, die ich auszählen kann. Es gibt auch keinen Blutwert, der die Intelligenz vorgibt. Es gibt auch keine MRTs oder Sonstiges, die zeigen können, wie intelligent ein Mensch ist. Das heißt, diese Menschen, die diese schlauen Intelligenztests erstellt haben, die mussten Konstrukte erstellen, in dem eben Dinge vorkommen, wie zum Beispiel die Sprachentwicklung, aber auch das Arbeitsgedächtnis, das Sprachverständnis, die Verarbeitungsgeschwindigkeit, das räumliche Denken, all das sind Dinge, die die großen Intelligenztests messen. Und dazu musste man sich halt Übungen ausdenken, Übungen konstruieren. Items heißt das übrigens in der Testsprache. Das sind Items, Test-Items. Und wenn du das liest, ist es also nichts Gefährliches. Das beschreibt lediglich die Übungen, die so ein Test ausmachen. Und wenn du diese Test-Items eben, dann gibt es eben Dinge, wo wir Reihen weiterführen müssen, wo wir bestimmte Aussagen treffen müssen. Das sind ganz unterschiedliche Aufgaben. Es hat auch was mit Geschwindigkeit zu tun. Und auch solche Intelligenztests werden normiert an Altersgruppen, um eben zu gucken, okay, was macht der Durchschnitt der 7-Jährigen? Und dann wird es in eine statistische Tabelle gepackt mit sogenannten IQ-Werten. Das heißt also, Intelligenz wird in IQ-Werten gemessen, hast du vielleicht schon mal gehört. Und der durchschnittliche IQ ist 100 und der Normbereich im Bereich der Intelligenz geht von einem IQ 85 bis zu einem IQ 115. Das heißt, so ein typischer Test ist manchmal Vervollständigen von Zahlenreihen, Erkennen von Wortbedeutung, das logische Anordnen von Figuren. Und wichtig bei diesen Tests ist natürlich, dass sie objektiv sind, das heißt, dass ich nicht sage, ach, na, irgendwie ist mir dieses Kind sympathischer, da läuft der Test jetzt anders, dass sie valide sind und dass sie reliabel bedeutet. Das bedeutet, dass sie unter gleichen Bedingungen immer gleiche Ergebnisse liefern und tatsächlich das messen, was sie messen sollen. Also um es mal ganz vielleicht ein Beispiel zu bringen, mit dem Fieberthermometer kannst du die Temperatur messen, aber nicht die Länge von irgendwas. Mit dem Zollstock kannst du kein Fieber messen und mit dem Intelligenztest kann ich keine Rechtschreibleistung messen, sondern die Intelligenz, zumindest wenn er gut erstellt ist. So viel mal zum Thema Intelligenz. Und ich möchte zwei Tests hier mal ganz kurz vorstellen, zumindest für die unter euch, die damit arbeiten, aber auch vielleicht, wenn du als Elternteil hier zuhörst und vielleicht ein Gutachten hast, wo dein Kind einen Intelligenztest gemacht hast. Und da würde ich einmal den CFT1R vorstellen. Der ist genormt für Kinder von, ich glaube, 5,3 Jahren bis letztendlich 11 Jahren. Und er kann, wie gesagt, in der Vorschule bereits angewendet werden, aber auch in der bis zur 3. Klasse und im Bereich der Förder- und Sonderschulen auch bis zur 4. Klasse. Und man kann ihn in der Förderdiagnostik nutzen. Warum wir ihn brauchen, sprechen wir gleich nochmal drüber. Es ist ein sogenannter Grundintelligenztest. Und was ich da ganz spannend finde, es ist also ein Test, der sprachfrei ist und der anschaulich auf Testaufgaben basiert. Ne? Der soll einfach erstmal so diese Grundintelligenz messen und relativ unabhängig von ausbildungsbedingten Einflüssen. Also eher das, was wir die fluide Intelligenz nennen. Und zumindest zum großen Teil. Da werden Beziehungen zu verschiedenen Figuren hergestellt. Es werden logisch-formale Denkprobleme untersucht. Und man muss unterschiedliche Komplexitätsgrade kennen und das in einer bestimmten Zeit verarbeiten. Das ist ein Test, der auch so genannt ein kulturfairer Test, weil er total sprachneutral ist, weil er sich wenig auf Erfahrungen baut, sondern wirklich nur Grundkenntnisse und auch die Grundintelligenz abtestet. Dann gibt es den WISC-5, ein weltweit der meist durchgeführteste Test aktuell. Und da werden die kognitiven Fähigkeiten sogar bis 16 Jahren und 11 Monaten erfasst. Die Testergebnisse geben uns schon mehr. Wir haben nicht nur eine Grundintelligenz, sondern wir werden verschiedene Sachen abgetestet, unter anderem das Arbeitsgedächtnis, das Sprachverständnis, die Verarbeitungsgeschwindigkeit, das visuell-räumliche Denken, fluides Schlussfolgern und dann gibt es einen Gesamt-IQ. Und das ist natürlich gerade für uns in der LRS-Diagnostik wichtig. Da habe ich gerne einfach am Anfang mal so einen Test, weil gerade das Arbeitsgedächtnis und die Verarbeitungsgeschwindigkeit sich einfach auf die Förderung auswirken können und es wichtig ist zu wissen, ob ein Kind eben an dieser Stelle Schwierigkeiten hat oder nicht. Da können wir auch, glaube ich, nochmal eine extra Podcast-Folge zu machen, denn Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit sind zwei Punkte, die auch gerade im Bereich Legasthenie und Dyskalkulie immer wieder vorkommen. Wichtig ist, dass man, wenn man diesen Test hat, ein relativ breit gespreiztes Ergebnis hat, mit dem man schon einiges anfangen kann und wo in meinen Augen auch gar nichts dagegen spricht, so einen Test mal zu machen. Denn grundsätzlich, wenn es jetzt um die LRS-Diagnostik geht, sage ich, für mich ist zum einen, das habe ich gerade schon gesagt, Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit besonders wichtig. Aber so ein Intelligenztest dient natürlich auch dazu, sicherzustellen, dass so Lernschwierigkeiten eben nicht auf eine generelle Beeinträchtigung zurückzuführen sind. Das heißt, wenn ein Kind trotz normaler Intelligenz Probleme mit dem Lesen, Schreiben und Rechnen hat, spricht das für eine Lernstörung wie LRS oder Dyskalkulie. Trotzdem gibt es auch Kritikpunkte und das möchte ich jetzt nicht verschweigen oder unter den Teppich kehren. Denn auch die Zuverlässigkeit dieser Intelligenztest ist so ein bisschen, hat auch so ihre Macken, sag ich einfach mal. Viele Kritiker bemängeln, dass diese Tests eben nur eine Momentaufnahme darstellen und auch von der Tagesform abhängen können. Besonders ist beim WISC das Problem der sprachlich-kulturellen Unterschiede, die das Ergebnis beeinflussen können. Und das kann gerade, wenn wir Kinder mit Migrationshintergrund haben, die vielleicht der Sprache noch nicht so mächtig sind, oder wenn wir jetzt gerade an die aktuelle Flüchtlingssituation denken, für solche Kinder ist es total schwierig, da ist der WISC nicht so passend, da wäre vielleicht ein CFT dann besser. Es gibt aber auch Bedenken, dass einige von diesen Intelligenztests stark auf unsere westliche Denkweise ausgelegt ist. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Erfahrungen und Anwendung von Wissen. Und das heißt, deswegen sollten wir, sagen einige Experten, man sollte diese Intelligenztests nicht als, und da möchte ich nochmal darauf hinweisen, als alleiniges Diagnoseinstrument betrachten, sondern sollte weitere Dinge anschauen. Das wird aber eigentlich bei uns in Deutschland auch gemacht. Deswegen finde ich, muss man nicht so eine Panik schieben. Aber grundsätzlich muss man sich gut überlegen, mit welchem Kind mache ich den Test? Wie ist das Sprachverständnis dieses Kindes? Das alles hat einen Einfluss. Und darum möchte ich auch noch ein bisschen was zur Durchführung des Tests sagen. In die Durchführung des CFT1, eher kann man sich ganz gut einarbeiten. Da gibt es auch von der Firma Hochrewe Online-Seminare gelegentlich dazu. Das finde ich absolut okay, wenn man das auch mal im Rahmen der Schuldiagnostik macht oder im Rahmen der Lerntherapie, wenn man eben nicht die Möglichkeit hat, auf einen Test von einem Kinder- und Jugendlichenpsychiater zuzugreifen. Aber der WISC-5, den würde ich grundsätzlich nicht empfehlen, von Menschen machen zu lassen, die da nicht wirklich Erfahrung haben. Denn wenn, dann ist hinterher das Ergebnis nicht reproduzierbar. Das Kind hat vielleicht ein falsches Ergebnis. Das kann ganz viel auf der Förderung ausmachen. Das kann auch mit dem Selbstwert des Kindes was ausmachen. Also ich würde tatsächlich empfehlen, einen WISC-5 immer in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis oder im SPZ durchführen zu lassen. Und besonders, wenn man jetzt eben als Lerntherapeut meint, man hätte gerne mal einmal einen Überblick über die Intelligenz, gerade im Bereich Arbeitsgedächtnis und Verarbeitungsgeschwindigkeit, dann sollte man eben gucken, ob es eine Diagnostik schon gibt und auf die zurückgreifen. Außerdem, und das ging ja jetzt auch letztlich mal durch die Presse, haben einige Metastudien der Universitäten Trier und Texas gezeigt, dass gerade im frühen Kindesalter und auch in der Grundschule die Aussagekraft nur bedingt ist. Denn sich die Tests auch noch einfach verändern können. Denn ein Kind, das in einem frühen Test abschneidet, kann im Laufe der Jahre auch aufholen. Deswegen ist die Intelligenzmessung bei Kindern wirklich auch eine Momentaufnahme. Das ist prinzipiell ja nicht so schlimm, solange wir nur messen, ob ein Kind noch im Rahmen der Normwerte ist, beziehungsweise im Bereich der Lernbehinderung oder nicht der Lernbehinderung ist. Das wäre von daher gesehen gar nicht so tragisch. Aber die Sache hat in der Diagnostik bei uns hier in Deutschland tatsächlich einen Haken. Und auf diesen Haken möchte ich jetzt gerne mal zu sprechen kommen. Dieser Haken heißt nämlich das sogenannte doppelte Diskrepanzkriterium. Wir haben zwei Methoden oder zwei Möglichkeiten, eine LRS-Diagnostik zu bekommen, denn die LRS-Diagnostik oder auch die Dyskalkulie-Diagnostik im medizinischen Sinne darf natürlich nur ein Kinder- und Jugendlichenpsychiater oder ein SBZ stellen, also nicht wir als Lerntherapeuten oder Sonstiges. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die LRS-Diagnostik nach dem ICD-10. Da der ICD-10 ist letztendlich ein Katalog der Weltgesundheitsorganisation, der sämtliche Krankheiten auflistet. Und da steht eben auch die Legasthenie drin. Heute gibt es den ICD-11, aber da gibt es in Deutschland, der wird in der Regel noch nicht angewandt für die Diagnostik, egal. Das wird jetzt vielleicht auch ein bisschen zu weit führen. Aber in diesem ICD-10, der sehr häufig verlangt wird, gerade wenn es von den Jugendämtern darum geht, wer vielleicht die Förderung übernimmt für eine Legasthenie oder eine Dyskalkulie, da steckt ein Pferdefuß drin, wie ich immer finde. Und dieser Pferdefuß heißt doppeltes Diskrepanzkriterium. Das hört sich jetzt ganz furchtbar an und ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu vereinfachen, weil es echt schwierig zu verstehen ist. Aber extrem eine Auswirkung dafür hat, ob ein Kind eine Diagnose bekommt oder nicht. Und das ist auch ein extrem umstrittenes Kriterium. Und eben auch bei der Überarbeitung dieses Kataloges findet sich das immer noch in der WHO. Also zum einen sagt der ICD-10, ein Ausschlusskriterium für eine Legasthenie oder Dyskalkulie-Diagnostik ist ein IQ, der unter 70 ist. Da kann ich eigentlich noch ganz gut mitgehen. Auch müssen einige andere Störungen ausgeschlossen werden. Es muss ausgeschlossen werden, dass ein Kind aufgrund von mangelnder Beschulung nicht richtig lesen, schreiben oder rechnen kann. Das ist auch alles soweit klar. Aber kommen wir auf dieses doppelte Diskrepanzkriterium. Was bedeutet das? Also, um eine Diagnose zu bekommen, müssen Testwerte von einem Normwert abweichen. Es ist ja auch, sag ich mal, bei Blutwerten so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Blutsenkung habe, wenn es was eine Entzündung ist, dann weiß ich, okay, was ist normal und was ist abweichend von der Norm. Genauso ist es jetzt bei der Rechtschreibung. Da hatten wir ja schon in einem Podcast früher mal drüber gesprochen. Wenn du Lust hast, hör dir den gerne nochmal an. Das heißt also, der Normwert bei der Rechtschreibung wäre 50 und ich muss mindestens 16 Punkte abweichen, also bei 34 sein, um in den Bereich der Legasthenie zu kommen. So weit, so gut. Das ist die Diskrepanz zur Rechtschreibleistung. Der Normwert, sage ich nochmal ganz kurz, bezieht sich entweder auf eine Klassenstufe, in dem das Kind ist, also alle Kinder dritte Klasse, oder auf die Altersstufe. Meistens wird in Deutschland nach einem Klassenwert getestet. Okay, soweit, so gut. Also wir überlegen nochmal, das Kind, der Normwert wäre 50, das Kind hat den Wert 34, das würde in das Schema Legasthenie passen, weil die Abweichung groß genug ist. Abweichung gleich Diskrepanz, also ist alles gar nicht so schwierig. Aber wir sprachen von einem doppelten Diskrepanzkriterium, das heißt, ich muss noch einen zweiten Unterschied haben. Und der bezieht sich auf die Intelligenz. Das heißt, ich muss auch in dieser Intelligenzmessung einen Unterschied von, das heißt jetzt ganz schwierig, 1,5 Standardabweichungen haben. Schlicht gesprochen bedeutet das, wenn ein IQ von 100 da ist, man rechnet das um, da gibt es eine Formel für, hätte ein Kind genau diese Abweichung auch vom IQ, das heißt also die Intelligenz würde vermuten, dass das Kind besser schreibt, die Abweichung ist aber, es hat ja den Wert von 34, von dem ich vorhin gesprochen habe, und somit wäre das doppelte Diskrepanzkriterium erfüllt. Habe ich jetzt aber ein Kind, das einen IQ von 89 hat, ist die Abweichung nicht mehr so groß. Und dann wäre das Kriterium nicht erfüllt. Ich möchte euch jetzt hier Einzelheiten mit den Zahlen ersparen. Das kann ich gerne nochmal in dem Blogartikel dazu nachholen. Wer das also möchte, kann dann nochmal nachlesen. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass die Kinder dann eben keine Diagnose kriegen würden. Das heißt also, ein Kind mit gleicher Rechtschreibleistung würde mit einem IQ von 90 und mit einem IQ von 100 unterschiedlich behandelt werden. Und das ist einfach in meinen Augen ungerecht. Ungerecht deswegen, weil das Kind die gleiche Förderung braucht. In dem Fall aber wahrscheinlich noch eher die Eltern dazu gezogen würden, diese Förderung selber zahlen zu müssen. Also von daher gesehen finde ich die Diagnostik nach dem ICD-10 an manchen Stellen ja einfach nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es auch Literatur zu. Wenn du jetzt Lerntherapeut bist, ich werde hier mal ein Buch zum doppelten Diskrepanzkriterium in den Shownotes verlinken, dann kannst du dir das auch mal angucken. Ich finde das einfach ganz wichtig, dass wir uns damit mal auseinandersetzen. Es gibt ja auch eine andere Möglichkeit der Diagnostik mittlerweile, und zwar nach den ABMF-Leitlinien. Das heißt, das sind die Arbeitsgemeinschaften der wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaften. Ergotherapeuten, Logopäden, Kinderärzte, Kinder- und Jugendlichenpsychiater. Und die haben auch Kriterien für die Diagnostik erarbeitet. Und da heißt es sehr klar, ja, dass diese Abweichung von der Rechtschreibleistung gegeben sein muss. Die darf eben nicht nur 2 oder 3 Punkte umfassen, sondern die soll mindestens 15 Punkte umfassen. Aber für die Intelligenz heißt es, das Kind muss einfach im Rahmen einer normalen Intelligenz sein. Und da wird kein Unterschied gemacht, ob das Kind einen IQ von 90 oder einen von 100 hat. Und das finde ich einfach total wichtig. Leider wird von vielen Jugendämtern diese Diagnostik so noch nicht anerkannt. Und da finde ich einfach, wäre es Zeit, vielleicht auch mal drüber nachzudenken. Und deswegen, wie gesagt, verlinke ich auch nochmal das Buch zu diesem doppelten Diskrepanzkriterium, was vielleicht für dich als Lerntherapeut oder als Lehrer auch noch ganz spannend ist. So, jetzt haben wir uns aber, es ging ja grundsätzlich um das Thema Intelligenz und sollte man so einen Test machen oder wird ein Kind schnell in eine Schublade gesteckt? Da an alle, die mit diesen Tests arbeiten, also es sind Momentaufnahmen, gerade in der Grundschule, es kann sich noch entwickeln, die Kinder, nicht alle Kinder entwickeln sich immer gleich, trotzdem werden da keine Abweichungen von 20 IQ-Punkten sein, dessen muss man sich auch bewusst sein. Aber wir sollten uns nicht zu sehr auf den Intelligenztest verlassen und jetzt nur, weil ein Kind vielleicht einen IQ von 87 hat, der leicht unterdurchschnittlich ist, aber noch im Normbereich denken, das kann ja sowieso nichts werden, da kann sich noch einiges entwickeln. Vielleicht hatte das Kind auch einen nicht ganz so guten Tag. Von daher gesehen sollten wir das sehr differenziert betrachten, sollten uns die einzelnen Themen angucken, sollten das als ein Teil mit aufnehmen, aber nicht unsere Förderplanung und unsere Förderdiagnostik darauf aufbauen. Und dazu möchte ich euch heute noch ein anderes Intelligenzmodell vorstellen, was wir zwar nicht messen können und wichtig ist ja oft für viele Leute, dass etwas messbar ist. Und das ist das Intelligenz- oder Modell von Dave Perkins. Und das ist das Modell der lernbaren Intelligenz, auf das sich auch Vera Birkenbiel sehr gerne bezieht. Und ich finde das total spannend. Der Dave Perkins war Professor in Harvard und er hat eine Sichtweise auf Intelligenz, indem er davon ausgeht, dass Intelligenz lernbar ist und deutlich mehr als das, was wir in IQ-Tests bestimmen können. Und gerade für das Thema Mindset ist das, finde ich, für mich, für Kinder wahnsinnig wichtig, ihnen mal zu zeigen, ey, Intelligenz ist veränderbar und du kannst selber ein Stück dafür tun, übrigens wir Erwachsenen auch für unsere. Und in dem Sinne unterscheidet der Dave Perkins 3 Faktoren, die unsere Intelligenz beeinflussen. Das ist einmal die neuronale Geschwindigkeit, das ist dann unser gelerntes Wissen und das ist unsere reflexive Intelligenz, also die Möglichkeit nachzudenken. Und die 3 Faktoren zusammen bilden sein Modell. Und grundsätzlich möchte ich dieses Modell jetzt hier mal in seiner Anwendung auf Legasthenie und Dyskalkulie nochmal angucken. Und da ist ja einmal dieses Rädchen Nummer 1, die neuronale Geschwindigkeit. Das ist tatsächlich etwas, was wir nicht verändern können. Das ist etwas, was uns genetisch angeboren ist. Das beschreibt nämlich schlicht und ergreifend, wie schnell unsere Neuronen Informationen verarbeiten. Und da gibt es Kinder, die sind langsamer und die haben dann vielleicht auch manchmal das Gefühl, sie hinken hinterher. Und deswegen ist es vielleicht aber auch wichtig zu wissen, Mensch, wir müssen manchen Kindern vielleicht mehr Zeit einräumen als anderen, weil wir wollen ja, die Frage ist ja, was wollen wir am Ende des Tages? Wollen wir die Schule nehmen, um die, die am schnellsten sind, nach oben zu bringen und die anderen auszusortieren? Oder wollen wir das machen, was Schule lange gemacht hat, die Kinder in verschiedene Kategorien sortieren? Oder wollen wir, dass am Ende der Grundschulzeit zum Beispiel alle Kinder sicher lesen, schreiben und rechnen können, was mir ein großes Herzensanliegen wäre? Genau, das heißt, gehen wir dann mal auf das zweite Rädchen, das gelernte Wissen. Da können wir nämlich ansetzen. Je mehr ein Kind weiß, umso leichter fällt das Lernen neuer Inhalte. Denn wenn wir Wissen nicht einfach nur reinhauen, sondern sehr systematisch aufbauen und immer wieder gucken, was weiß das Kind schon, was ist an Vorwissen da? Denn wenn ich schon was weiß, ist es viel einfacher, für neues Wissen anzudocken. Das wird dir selber auch so gehen, wenn du jetzt heute das allererste Mal was über Intelligenz, Intelligenztests und diese Werte hörst, wo ich gesagt habe, dann wird dir das vielleicht um die Ohren fliegen. Wenn du das den Podcast zum zweiten Mal hörst, wird es dir schon etwas leichter fallen. Wenn du dann vielleicht noch den Blogartikel dazu schreibst, den ich vielleicht jetzt nochmal ausnahmsweise etwas ausführlicher mache, weil diese Zahlen manchmal doch im Blick zu haben etwas leichter ist, dann wird es noch leichter es zu verstehen, weil das Wissen schon andocken kann. Das heißt, so ist es aber bei der Rechtschreibung und beim Rechnen auch. Wir müssen gucken, dass wir keine großen Sprünge machen, dass wir jedes Kind eigentlich da abholen, wo es steht und an das Wissensnetz anknüpfen, was es gerade mitbringt. Das ist einer der wichtigsten Punkte für Lernerfolg, übrigens nicht nur nach Dave Perkins, sondern auch nach John Hattie, der eine ganz große Lernerfolgsstudie durchgeführt hat. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wir immer gucken, gerade auch bei der Dyskalkulie, bei der Legasthenie, beim Lesen, eine Lernstandserhebung zu machen, eine Lernstandsanalyse zu machen und immer an dem Punkt anknüpfen, wo das Kind gerade steht, denn das ist das Rädchen gelerntes Wissen und dazu müssen wir immer das Vorwissen kennen und können systematisch neues Wissen aufbauen. Rädchen 3 ist die reflexive Intelligenz. Da geht es letztendlich darum, die Fähigkeit nachzudenken. Und wenn Kinder lernen, festzustellen, was klappt denn bei mir gut und was klappt nicht so gut? Wo kann ich mich vielleicht besser konzentrieren? Wann mache ich weniger Fehler? Das können die in der Grundschule noch nicht alleine. Das müssen wir mit ihnen zusammen machen. Kein Kind ist so super reflektiert als Grundschüler. Aber immer wieder zu gucken, Mensch, wo hat es denn gut geklappt? Ah ja, das war an dem Tag. Wie war es denn da? Gab es da was Besonderes? Wie hat es denn mit dem Lernen geklappt? Der eine lernt vielleicht mit Karteikarten besser. Der nächste lernt vielleicht besser, wenn er Dinge hört, der dritte muss etwas anfassen. Das heißt, wir müssen gucken, welche Lernstrategien helfen für das Kind, welcher Lerntyp ist es, mit welchen Dingen kann es besser lernen. Ich hatte mal ein Kind, das konnte seine Vokabeln am besten hüpfenderweise auf dem Trampolin lernen. Das nächste hat es besser geschafft, wenn es sie mit Vokabeln mit einem Rhythmus verbunden hat. Das heißt, wirklich gemeinsam gucken, was hilft dir? Und diese Prozesse im Kind auch anregen und immer wieder mit ihm durchgehen, bis es selber für sich herausgefunden hat, Mensch, was hilft mir? Und auch immer wieder in der Lage ist zu denken, ich kann das überdenken, ich kann das neu denken, denn es kann sich etwas verändern, die Situation verändert sich. Ja, und wenn wir an diesen Rädchen wie gelerntes Wissen und reflexiver Intelligenz drehen, dann können wir unsere Kinder sehr, sehr aktiv fördern. Ich finde, das ist eine super ermutigende Perspektive, die uns einfach zeigt, dass wir ganz aktiv in die intellektuelle Entwicklung eintreten können und dass wir da nicht Opfer von irgendwelchen Genen sind, nur weil die vielleicht etwas langsamer sind oder weil wir vielleicht ganz andere Wege brauchen, um uns das Thema Rechtschreibung wirklich zu eigen zu machen oder um wirklich das Verständnis und die Beziehung von Zahlen zueinander mitzubekommen. Gut. Jetzt war es doch ein ganz schön langer Podcast geworden, aber zusammengefasst sagen wir nochmal, wir wissen, Legasthenie und Dyskalkulie sind Lernstörungen, die das Leben von vielen Kindern und Familien wirklich stark beeinflussen. Intelligenztests spielen leider noch eine sehr große Rolle in der Diagnose. Schön wäre es oder mein Wunsch wäre es, ich gebe das jetzt einfach mal hier so rein, wer weiß, das kann ja auch durchaus hilfreich sein. Schön wäre es einfach, wenn wir wüssten, okay, es reicht, wenn ein Kind eine normale Intelligenz hat und mit seiner Rechtschreib- oder Rechenleistung von der Norm um einen gewissen Prozentsatz abweicht, dann können wir die Lernstörung diagnostizieren, immer noch, wenn wir natürlich davon ausgehen, dass das Kind nicht beschult wurde oder andere Krankheiten da im Hintergrund stehen. Und ich finde, es ist nochmal kurz zusammengefasst super wichtig, dass wir verstehen, dass wir als Eltern, Lehrer oder Lerntherapeuten die Möglichkeit haben, immer positiv einzuwirken, und zwar indem wir uns auf die Dinge konzentrieren, die den Kindern wirklich helfen und nicht an den Dingen rum machen oder Druck machen, was jetzt Geschwindigkeit oder sonstiges angeht, wo wir eh keinen Einfluss haben. Ja, jetzt bin ich eigentlich am Ende. Sag mal ganz herzlichen Dank wieder fürs Zuhören und würde mich riesig freuen über jeden Kommentar, den ihr uns hier zum Podcast dalasst, weil es mir nämlich ein Anliegen ist zu wissen, wie kommt ihr damit klar, welche Fragen habt ihr vielleicht noch und was könnt ihr euch aus dem Podcast mitnehmen. Also macht's gut, tschüss.